Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute Wirtschaftsfaschismus, extremer Etatismus in Aktion. Eine Buchvorstellung mit Michael von Prollius, aufgezeichnet am 6. November 2024 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Sebastian Krockenberger.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus heute zu unserer Buchvorstellung mit Dr. Michael von Prollius über sein Buch Wirtschaftsfaschismus, extremer Etatismus in Aktion. In vielen Bereichen haben wir es heute mit einem übergriffigen Staat zu tun. Insbesondere in der deutschen Wirtschaft ist es aktuell unübersehbar, wie ausufernde und überzogene staatliche Eingriffe die wirtschaftliche Dynamik auf dramatische Weise abwürgen. Der Referent unseres heutigen Abends hat sich in seiner wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit ausführlich mit den Auswirkungen staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft beschäftigt. Als Wirtschaftswissenschaftler und Historiker geht Dr. Michael von Prollius dem Phänomen in kritischer Auseinandersetzung mit der Geschichte auf den Grund. Mit dem Begriff Wirtschaftsfaschismus will er die wirtschaftliche Seite repressiver faschistischer Systeme in den Blick nehmen. Die Formulierung extremer Etatismus weist darauf hin, dass eine krebsartige Auswucherung staatlicher Macht der Grund für den Wirtschaftsfaschismus wäre. Lassen Sie mich ein paar Worte zur Person noch sagen. Dr. Michael von Prollius arbeitete als Unternehmensberater und als Referent für Wirtschaftspolitik für die Deutsche Bundesverwaltung. Nach Studienabschlüssen in Betriebswirtschaft und Geschichte in Bayreuth und Berlin promovierte von Prollius 2001 zum Wirtschaftssystem der Nationalsozialisten. Er ist Verfasser mehrerer Bücher sowie zahlreicher Rezensionen und Artikel, unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung und auch für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Als Gründer der Internetplattform Forum Freie Gesellschaft setzt er sich für den klassischen Liberalismus ein und für die österreichische Schule. Von Prollius lebt mit seiner Familie in Berlin. Freuen Sie sich nun mit mir auf den heutigen Vortrag. Herr von Prollius, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir mit der Freude überleiten können. Denn als ich hierher gegangen bin, habe ich gedacht, ich freue mich richtig auf den Vortrag und dass ich schon einige interessierte Gesichter und auch kurze Gespräche hatte, dass es anderen offenbar auch so geht. Als Autor geht man mit seinen Büchern ja unterschiedlich um und auch mit seinen Texten. Und das ist ein Buch, bei dem ich sagen muss, ganz zufrieden ist man ja nie, aber ich mag das. Und deshalb stelle ich es auch gerne vor. Thema ist also heute Abend mein aktuelles Buch Wirtschaftsfaschismus. Ziel der Veranstaltung soll sein, dass ich das Buch vorstelle und Ihnen wesentliche Inhalte vermittle. Das ist insbesondere die politikökonomische Theorie, die auf historischen Fallstudien gründet und ordnungstheoretisch, das ist eine der darin enthaltenen Thesen, zeitlose Gültigkeit beanspruchen soll. Das Ganze soll zum Nachdenken anregen. Insofern ist es weniger ein Narrativ, auch wenn ich es vielleicht manchmal kräftig oder mit starken Argumenten versuche zu unterlegen. Aber es sind Denkanstöße. Und das Ziel ist erreicht, wenn ich Ihr Interesse am Buch wecken konnte und Sie zum Beispiel den wesentlichen Unterschied zum Sozialismus und der Sozialismuskritik wahrgenommen und vielleicht auch ein Stück weit akzeptiert haben. Vielen Dank, Herr Dr. Fenske, der gerade verschwunden ist, für die Einladung. Die Bibliothek kann, so finde ich, als Ort verstanden werden, an dem Diskussionen über gesellschaftlich relevante, die Menschen bewegende Themen möglich sind. Hier dürfen sehr unterschiedliche Ansichten geäußert werden. Die Liste der Vortragenden ist ein direktes und ein indirektes Zeugnis. Zuletzt ist mir das aufgefallen, im Zusammenhang vielleicht auch mit meinem Buch im weiteren Sinne, Michael Andrick im Moralgefängnis, Spaltung verstehen und überwinden, sowie Mark Felden und Kolja Zydatis Interregnum, was kommt nach der liberalen Demokratie. Thematisch gibt es zu dem letzteren Buch einige Verbindungen und ich versuche mich auf das Warum zu konzentrieren. Mit mir haben Sie, wie eingehend schon deutlich gemacht wurde, einen klassischen Liberalen eingeladen. Klassische Liberale warnen bekanntlich vor staatlicher Machtfülle und auch das steht inzwischen unter staatlichem Vorbehalt. Inzwischen musste, Sie wissen das vielleicht alle, das Bundesverfassungsgericht im Beschluss seiner ersten Kammer des ersten Senats am 11. April diesen Jahres klarstellen, Zitat, der Staat hat grundsätzlich auch scharfe und polemische Kritik auszuhalten. Zitat Ende. Mein Standpunkt ist keine scharfe Kritik, sondern ein liberaler, ein klassisch liberaler Standpunkt. Ich falle aus dem Links-Rechts-Schema raus und stehe in Opposition zum Etatismus und insbesondere natürlich zum extremen Etatismus. Ich komme ganz zum Schluss nochmal darauf zurück. Bevor ich zu dem Buch und seinen Inhalten komme, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Flipchart lenken. Das wird heute auch etwas stärker im Mittelpunkt stehen, denn ich bin technisch wahrscheinlich eher in der Zeit der Fallstudien verhaftet. Es ist mir nicht gelungen, die Präsentation hier auf den Laptop zu übertragen. Deshalb werde ich so ein bisschen improvisieren und einige Dinge auf dem Chart versuchen zu erläutern. Ich möchte Sie also auf folgende Dinge aufmerksam machen und Sie bitten, die während der Diskussion und auch der Vorstellung so ein wenig in Erinnerung zu behalten. Das ist allererstens die Ordnungsperspektive. Das ist die Ordnungsperspektive. Dann steht, wie bei allen Untersuchungen, an erster Stelle die Frage, was ist das Problem? Der zweite Punkt, der häufiger auftauchen wird, ist das Koordinationsproblem. Es wird um Koordination gehen. Und das dritte Thema ist der Sozialismus die Zukunftsperspektive? Insgesamt, ich hatte das schon angedeutet, geht es darum, Denkanstöße zu vermitteln. Vielleicht für diejenigen, die in Ordnungspolitik und Ordnungstheorie nicht so bewandert sind, auch etwas anders zu denken. Wenn Sie methodisch vorgehen und eine Analyse entwickeln, dann gehören dazu in der Regel eine Reihe von Schlüsselfragen. Ich habe einige bereits angedeutet. Die will ich da nochmal zusätzlich anbringen. Das erste ist, was ist das Problem? Das zweite ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn der entscheidende Punkt zur Beurteilung der Unterschiede die Koordinationsfrage wäre? Das dritte ist, die Frage hatte ich schon gestellt, was wird? Und das vierte, darum geht es auch, wenn man ein Buch geschrieben hat, und ich habe es einleitend gesagt, manchmal ist man zufrieden, manchmal weniger zufrieden, ist eine auch methodische Frage, nämlich ist es so? Also, wenn Sie diese Punkte ein bisschen in Erinnerung behalten, die Ordnungsperspektive, was ist das Problem, die Koordinationsthematik, ist es tatsächlich Sozialismus und das als Denkanstöße begreifen, dann habe ich schon viel erreicht. Warum dieses Buch? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, warum wir so viel Sozialismuskritik äußern und die zu lesen bekommen. Das zweite ist, mir sind im Zuge meiner wirtschaftshistorischen Arbeiten eine ganze Reihe von Eigentümlichkeiten aufgefallen, auch schon beginnend mit meiner Dissertation, die von dem herkömmlichen Schema abweichen, das wir normalerweise benutzen, wenn wir von Marktwirtschaft und Sozialismus sprechen. Und das dritte ist, ich habe mich, wie viele von Ihnen, mit der Frage beschäftigt, was läuft eigentlich schief? Und diese drei Dinge versuche ich in dem Buch zu adressieren, wobei der Schwerpunkt auf den historischen Fallstudien liegt. Faschismus, Sozialismus, Nationalsozialismus. Drei Beispiele für extremen Etatismus. Politik und Staat über alles, besonders über jeden einzelnen Menschen. Dabei sind die Kollektivgrößen Politik und Staat nur Etiketten für die Herrschaft einer Minderheit, die ein Netzwerk bildet, das über die Mehrheit herrscht, vielfach mit deren Duldung und mitunter auch deren Zustimmung. Zuweilen getragen von einer ideologisch befeuerten Massenhysterie mit politisch-religiösem Ausmaß, Nationalismus, Imperialismus, Rassismus, Militarismus und auch Theokratie. Für Andersdenkende bleibt kein Raum, Widerstand ist regelmäßig zwecklos. Aus liberaler und aus bürgerlicher Perspektive wird der Staat beim extremen Etatismus zur Beute. Als Instrument zur Verfolgung von Sonderinteressen steht er dann nicht über den Interessen, sondern dient dem Regime. Die Angehörigen des Staatsapparates sind nicht neutrale Wächter von Recht und Ordnung. Ein bereits in normalen Zeiten vielfach unrealistisches Ideal angesichts von Machtstreben, Eigeninteressen und Stellvertretungsproblemen. Vielmehr werden selektive Interessen überhöht zum dominierenden, singulären Staatszweck und die Bürger haben sich dem ohne Wenn und Aber unterzuordnen. Extremer Etatismus, Sie wissen es, war historisch stets mit viel Leid und Elend verbunden. Krieg, Unterdrückung, Verfolgung Andersdenkender, Raub von Freiheit und Eigentum gehören dazu. Viele Millionen verloren ihr Leben. Die Staatsgewalt offenbarte sich als die größte, umfassendste und tödlichste, die möglich ist. Die Überlegungen in meinem Buch können in dieser Hinsicht als mahnende Erinnerung mit einem sorgenvollen Blick auf zukünftige Entwicklungen verstanden werden. Im Mittelpunkt stehen Umrisse einer politikökonomischen Faschismustheorie. Die als Gegner einer freien Gesellschaft ausgemachten Verfechter einer staatlich gelenkten Wirtschaft und Gesellschaft, etwa Befürworter des New Green Deal und der sogenannten Energiewende, sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, Sozialisten zu sein, eine sozialistische Politik zu betreiben, den Sozialismus wieder einführen zu wollen. Ich zitiere, wurde im Sowjetsozialismus individuelle Freiheit durch staatliche Gewalt brutal unterdrückt, geht ihr im bürokratischen Sozialismus der EU durch staatlichen Paternalismus einfach die Luft aus. Zitat Ende. Und das hat diagnostiziert Thomas Mayer, der in vielen Kolumnen Ihnen bekannt ist, bis vor kurzem der Leiter von Flossbach von Storch Research Institut gewesen ist und ja auch mal Chefökonom der Deutschen Bank war. Das wirft die Frage auf, bezeichnet Sozialismus die erkannten Fehlentwicklungen treffend? Und ist das das Problem? Wann wird der Staat zu einer dunklen Bedrohung? Latente, legalistisch abgesicherte Bedrohung statt rechtsstaatlichem Schutz? Bestimmen der Lebensweise statt freier Wahl und Entscheidung, Zulassen von Meinungen, die erwünscht sind, Wohlstandsverlust und kein eigener Vermögensaufbau, dafür Umverteilung und Zuteilung, Kontrolle wesentlicher Alltagsaktivitäten, darunter Banktransaktionen, Energieverbrauch, Mobilität, kulturelle Verhaltensweisen vom Sprachgebrauch über Grüßen im öffentlichen Raum, Kleidung, Geschmack und Ernährung bis zu Wertevorgaben, ein politisch öffentlicher statt privater Lebensstil. Infrastruktur, Inflation, Energieverschuldung, Corona-Politik und Einschränkung der Grundrechte, staatlicher Rundfunk, Bildungsmisere, Massenmigration und Braindrain, wenn das jeweils die Lösung war, möchte ich jedes Problem zurück, könnte mancher Beobachter der letzten Jahre und Jahrzehnte bemerken und namhafte Ökonomen taten das bereits vor rund 20 Jahren, darunter Horst Siebert und Hans-Werner Sinn in namhaften Büchern. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, dass bis unmittelbar zur Finanzkrise 2007, 2008 intensive Diskussionen über Strukturreformen in Deutschland stattgefunden haben und die Zeitungen, sowohl die Gazetten als auch die etablierten führenden Leitmedien voll von diesen Debatten waren. Seitdem hat man fast nichts mehr über Strukturreformen gehört. Erst jetzt kommt das Thema langsam wieder auf. Aus liberaler, Status quo skeptischer Perspektive gilt, wir leben in einer Zeit des Etatismus. Staatsquote, Beschäftigung im Staatsdienst, Regulierung, Paternalismus, Industriepolitik, Energiepolitik, Krisenpolitik, Erwartungen und Präferenzen der Bürger sind Indikatoren, die darauf hinweisen. Walter Eukens konstituierende Prinzipien sind nicht mehr intakt. Dahrendorfs Krisen der Demokratie sind in der Tagespolitik angekommen. Und damit ist angedeutet, dass der staatliche Einfluss sich nicht allein in der Menge misst, sondern auch in der Qualität des Einflusses. In Amerika nennt sich das Scale und Scope. Und man könnte das mit dem Ausmaß und aber auch dem Umfang der Regulierungen, der Reichweite der Eingriffe beschreiben. Und das ist häufig schwer zu messen. Und Sie müssen dann an Ersatzmessungsindikatoren ran. Um Einsichten zu gewinnen, lohnt es sich, Bürokratismus und Etatismus in den Blick zu nehmen. Zugleich erscheint es bildend, eine andere Form des extremen Etatismus zu betrachten. Wer von Sozialismus spricht, sollte vom Faschismus nicht schweigen. Der italienische Faschismus und der Nationalsozialismus können in der Perspektive des extremen Etatismus als abschreckendes Beispiel für einen pervertierten Staat dienen. Besondere Aufmerksamkeit gilt nachfolgend den umfangreichen Tätigkeiten, die unternommen wurden, um die Wirtschaft in den Dienst der herrschenden Ideologie und der neuen Machthaber zu stellen. Untersuchungsleitend sind in meinem Buch Fragen wie: Wer sorgt für die Koordination der wirtschaftlichen Tätigkeiten? Wer entscheidet über die Verwendung knapper Ressourcen? Welche Vorstellungen über Wirtschaft und Gesellschaft prägten die Akteure? Welche Folgen hatten die Wirtschafts- und Geldpolitik für die Bürger? Und dazu gibt es eben zwei Fallstudien, einmal zu Italien und dann zum Deutschen Reich. Der abschließende Teil des Buches besteht aus einer Betrachtung der Bürokratie, respektive des Bürokratismus, als potenzielle Bedrohung und als eine relevante Erklärung für das Feststecken in der Zeitenwende. Die Anwendung der Bürokratietheorie verspricht Einsichten in die aktuelle Misere und was geschehen muss, um diese zu überwinden. Auffällig sind Muster, die manchen Erscheinungen in den Fallstudien ähneln. Und Sie würden jetzt auf dem Bildschirm sehen, das Inhaltsverzeichnis, wo ich ganz kurz nur mit Ihnen durchgehen möchte. Das werde ich nicht aufs Chart aufschreiben. Ich beginne also nach der einführenden Problemskizze mit Begriffsklärungen. Da sage ich ganz kurz gleich noch was dazu. Dann geht es darum, dass ich einen Systemwechsel thematisiere, nämlich das Leben in einer postneoliberalen Zeit. Wir befinden uns mindestens aus liberaler Perspektive überhaupt nicht in einer neoliberalen Zeit und das schon lange nicht mehr. Dann kommt die erste Fallstudie, der italienische Faschismus. Dann kommt die zweite Fallstudie, die umfangreicher ist als die erste, der Nationalsozialismus. Dann schließen sich Lehren aus den extremen Etatismen an. Dann stelle ich die Frage Sozialismus oder bürokratischer Etatismus. Und schließlich kommt ein etwas ausführlicheres Grundlagenkapitel nochmal zur Herrschaft von Bürokratie und Experten, wo ich sowohl das Thema Bürokratie als eine andere Form der Koordination aufgreife, als auch die personellen Aspekte thematisiere, die meines Erachtens bei Bürokratie und den Menschen, die erforderlich sind, die bürokratischen Aufgaben zu leisten und die vielleicht auch unser Wirtschaft- und Gesellschaftssystem inzwischen verändert haben, etwas versuche auf den Grund zu gehen. Und den Abschluss bildet das Thema konsequente Zeitenwende und schließlich noch ein Nachwort mit Ausblick und Alternativen. Ich wähle den Abschnitt mit den Begriffen und der Definition von Begriffen deshalb, weil mir wichtig ist, dass man Klarheit da hat, worüber man spricht. Denn ansonsten läuft man gerade bei so einem Thema wie Faschismus die Gefahr, dass das einfach nur so ein Etikett ist und irgendwie sensationsheischend verwendet wird. Insofern ist der Titel vielleicht eher sogar nachteilig, weil man sagen könnte, ach Gott, schon wieder einer mit einem Faschismus-Thema. Aber Wirtschaftsfaschismus ist meines Erachtens ein Begriff, der noch nicht geläufig ist, zumindest nicht verbreitet ist. Und es ist überhaupt nicht meine Absicht, irgendetwas Sensationalistisches zu verbreiten. Denken Sie nochmal dran, Denkanstöße, ist es so? Auch nach der Lektüre des Buches sollten Sie sich fragen, ist es so? Was trifft zu und was trifft Ihrer Ansicht nach nicht zu? Also zu den Begriffserklärungen, ich gehe das nicht durch, aber ich bringe zumindest so einen kleinen Auszug von drei Begriffen kurz angetippt. Extrem und Extremismus bezeichnet einen Zustand, der am weitesten vom als normal angesehenen Zustand entfernt ist. Und ich verwende dann ausführlicher die Definition des Bundesministeriums des Inneren beziehungsweise des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Etatismus bezeichnet eine ausschließlich, soweit das möglich ist, auf das Staatsinteresse eingestellte Denk- und Handlungsweise. Etatismus kann verschiedene Formen annehmen, vom Maximum einer allumfassenden Planwirtschaft bis hin zur staatlichen Kontrolle und Lenkung als bedeutend erachteter Wirtschaftszweige. Etatismus liegt die Annahme zugrunde, ökonomische, soziale oder ökologische Probleme könnten primär, allein und am besten durch staatliches Handeln gelöst werden. Dritten Begriff, den ich hier definitorisch erwähnen möchte, ist: in einer faschistischen Wirtschaft ist ein steuernder Regierungseinfluss wirksam, der über Regulierung hinausreicht und sowohl Investitionen als auch Branchen beeinflusst bzw. diese kontrolliert. Anders als in einer Planwirtschaft wird die Wirtschaft indes organisiert und nicht planmäßig kleinteilig angewiesen. Vielmehr werden Gewerkschaften zerschlagen und inkorporiert, Großunternehmen protegiert, deren Gewinnaussichten erhalten bleiben, während Verluste sozialisiert werden. Die faschistische Wirtschaft ist antimarktwirtschaftlich, antifreihändlerisch, nationalistisch mit Autarkiebestrebungen als Teil eines Nullsummenspiels und einer Versorgungswirtschaft zu Staatszwecken, nutzt aber Gewinnstreben und unternehmerische Tätigkeiten für Koordinationszwecke. Ich komme in dem nächsten Chart, was Sie hier vor Ihren geistigen Augen sehen, zum Systemwechsel. Ich thematisiere das in dem Buch grundlegend, aber nicht zu ausführlich, meine ich. Ich versuche, die aktuelle Polykrise an dieser Stelle überhaupt nicht zu diskutieren, weder ökonomisch noch politisch oder gesellschaftlich. Wir haben es in der Einführung ja bereits gehört. Und stattdessen soll ein Hinweis genügen. Es gibt zwei andere Bücher, auf die ich einfach hinweise, auch weil ich sie geschrieben habe, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das eine ist Deutsche Wirtschaftsgeschichte nach 1945, ein UTB-Band, der schon 2006 erschienen ist, wo ich verschiedene Epochen in der Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit herausarbeite und auch aufzeige, wie die Abwendung von den ordoliberalen und neoliberalen Ideen der Gründerväter bereits in den 60er Jahren einsetzt und dann mit der Wende zur sozialliberalen Koalition, insbesondere in den 70er Jahren, volle Fahrt aufnimmt und dann auch nie wieder zurückgedreht wird. Und das andere Buch ist Pervertierung der Marktwirtschaft, wo ich aufzeige, was Marktwirtschaft ist in einem ersten Abschnitt, in einem zweiten Abschnitt aufzeige, was soziale Marktwirtschaft ist und in einem dritten Teil, geschrieben zur Zeit der Finanzkrise, zeige, wie umfangreicher Interventionismus und Regulierungen gerade im vermeintlich unregulierten Finanzsektor die Krise mit hervorgerufen, beschleunigt, befeuert haben. Also, das ist dieses Thema Systemwechsel und als Fazit, als Zwischenfazit könnte man festhalten, dass wir nicht in einer neoliberalen Zeit leben. Dann wären wir schon bei der ersten Fallstudie, nämlich dem italienischen Faschismus. Hier mache ich auch nur ein paar Anmerkungen. Ich wollte mich stärker auf den Nationalsozialismus konzentrieren. Ich fand es beeindruckend, weil ich mich vorher zwar etwas mit dem Faschismus beschäftigt hatte, mit ökonomischen Aspekten, aber nicht so, sagen wir mal, nochmal gründlich das durchgegangen bin, wie hier anlässlich des Buches. Ich fand mehrere Dinge eigentlich beeindruckend. Also erstens in politisch-politik-ökonomischer Hinsicht, wie sehr die Faschisten in Italien eine Blaupause für den Nationalsozialismus geliefert haben. Und wenn sie sich die Stufen der Machteroberung, der Umwälzung der Gesetze, der Verfolgung, die pseudolegal untermauert wird von politischen Gegnern, den sukzessiven Umbau der Wirtschaft in Italien stärker als das im Nationalsozialismus ist, über eine kooperative Wirtschaft, über Syndikate sich angucken, aber dann haben sie bis ins Detail der Regulierung der Arbeitsmärkte, also eine Vorlage, die gleichsam wenige Jahre später ihre Wiederholung in Deutschland findet. Wichtig ist, dass der italienische Faschismus in einer Zeit entstanden ist, die sehr, sehr spezifisch für das frühe 20. Jahrhundert ist und sich ganz fundamental von heute unterscheidet. Und da sind wir natürlich auch bei einer augenfälligen Begriffsschwierigkeit, weil man Faschismus in der Regel nur als Schlagwort für heute anwendet. Aber vielleicht komme ich dazu, Ihnen zu verdeutlichen, dass ich das als Ordnungstypus meine. Viele von Ihnen werden es wissen, dass mindestens drei Krisen damals sich in Italien zu einer Systemkrise verbunden haben. Da ist einerseits die unvollendete nationale Integration Italiens ohne tragfähige Alternative. Da ist die ungelöste politische Verfassungsbildung und eine fortdauernde Industrialisierung, die von einem unbewältigten Wohlstands- und Wachstumskrise begleitet wurde. Insbesondere gab es einen starken Schwerpunkt auf Schwerindustrie und Konsumgüterindustrie war unterentwickelt. Der Faschismus war ein Gewalt- und Kriegsphänomen, nicht zuletzt durch Millionen heimkehrender und entwurzelter Frontsoldaten gespeist. Und Mussolini hat diese entwurzelten Massen als politisches Potenzial genauso erkannt wie die verbreitete Angst vor dem Bolschewismus. Und es ist offensichtlich, zugleich auch ein Stück weit beängstigend, mit welcher Geschwindigkeit diese Form der Transformation sowohl politisch als auch wirtschaftlich gelungen ist. Das ist ein rapider Aufsaugen und Transformieren von allen relevanten politischen, ökonomischen Institutionen innerhalb von wenigen Jahren. Ich habe das in dem Buch auch mit so einer Abfolge von Stichpunkten mal aufgelistet. Das sind letztendlich dann auf anderthalb Seiten aufgeführt, auf diesen kleinen Seiten, die Transformation von Politik und Wirtschaft Schlag auf Schlag. Zwei Mussolini-Zitate mögen das illustrieren. Das erste lautet: Der Faschismus ist, kurz gesagt, nicht nur Gesetzgeber und Stifter von Institutionen, sondern auch Erzieher und Förderer des geistigen Lebens. Er zielt darauf ab, nicht die Formen des menschlichen Lebens wiederherzustellen, sondern seinen Inhalt, den Menschen, den Charakter, den Glauben. Und zu diesem Zweck verlangt sie Disziplin und eine Autorität, die das Innere des Geistes, in das Innere des Geistes hinabsteigt und es ohne Widerstand beherrscht. Das proklamierte Mussolini unverhohlen totalitär. Und dann zur Organisation der Wirtschaft, noch einmal Mussolini. Als Teil seiner Aufgabe ist der faschistische Staat in den wirtschaftlichen Bereich eingedrungen durch die korporativen, sozialen und erzieherischen Institutionen, die er geschaffen hat. Die Anwesenheit des Staates ist bis in die entlegensten Winkel des Landes spürbar und im Staat zirkulieren auch alle politischen, wirtschaftlichen und geistigen Kräfte der Nation, die sich in ihren jeweiligen Organisationen versammeln. Zitat Ende. Dieser totalitäre, alles umfassende Anspruch und dieser erzieherische Anspruch, bei dem eine kleine Gruppe von Menschen mit Hilfe der Staatsgewalt, die sie usurpiert haben, sodass Faschismus Staat und Staat Faschismus wurde, die Bürger nach ihren Vorstellungen erziehen und das offen auch proklamieren, ist eine der hoch verstörenden Merkmale dieses extremen Etatismus. Ich konzentriere mich aber auf die Wirtschaft und da ist augenfällig, wie sehr die Abschaffung des Marktprozesses betrieben wird. Der als verschwenderisch und chaotisch angesehene Wettbewerb sollte unbedingt ausgeschaltet werden. Und daher kam es zu Kartellierungen der Wirtschaft, zur Lizenzierung aller Tätigkeiten, zu Preisfestsetzungen, zu massiven öffentlichen, also staatlichen Arbeiten. Und stets war eine praktizierte Militarisierung sowohl Ziel als auch Ausdruck der Transformation. Allerdings blieb die private Initiative als effektives Instrument nach wie vor ein Stück weit bestehen und wurde in den Dienst sogenannter nationaler Interessen gestellt. Und wenn wir uns das auf dem Arbeitsmarkt angucken, dann sieht das als praktisches Beispiel wie folgt aus. Die private Arbeitsplatzbeschaffung wurde per Gesetz 1928 verboten. Eine Steuerung erfolgte stattdessen durch örtliche Zweigstellen der einzelnen Korporationen. Verschärft wurde diese Praxis 1935 durch Einführung von Arbeitsbüchern, die auch Angaben über politische Aktivitäten enthielten und noch einmal verschärft 1938 durch drakonische Strafen für Wohnsitzwechsel. Sie merken also hier, wie untrennbar die Herrschaft über die Wirtschaft mit dem Herrschaft über das Leben und damit auch über die wesentlichen politischen Freiheiten verbunden ist, die nämlich dadurch abgeschafft waren. Auch bemerkenswert und wiederum typisch für den extremen Etatismus in wirtschaftlicher Hinsicht: Der italienische Faschismus war kein kohärentes System. Das betrifft sowohl die Ideen, die nicht kohärent waren, als auch die Ziele oder die Organisation von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Als eine Art Synkretismus entstand er aus unterschiedlichen und streckenweise hart rivalisierenden Gruppierungen. Mussolini strebte in mehreren Etappen die Verwirklichung der faschistischen Alleinherrschaft an, anschließend die vollständige Faschisierung der Nation und schließlich den neuen Menschen Italiano Nuovo. Letztlich sollte ein faschistisches römisches Imperium errichtet werden. Ich habe mir gerade, bevor ich hierher gekommen bin, noch so einen Abschnitt über diesen Teil der italienischen Wirtschaft durchgelesen. Ich fand das relativ markant, aber ich will Sie jetzt damit nicht einschläfern, sondern will mal zum Nationalsozialismus weitergehen. Wir haben ja in der anschließenden Diskussionsrunde noch Zeit, uns damit auch zu beschäftigen. Das heißt, ich würde jetzt kommen zur Fallstudie des Nationalsozialismus. Sie müssen sich jetzt hier ein Bild vorstellen, das 1934, vorne voranschreitend Hitler, etwas links dahinter Göring, rechts hinter Hitler Hjalmar Schacht und dahinter noch erkennbar Hugenberg zeigt und weitere führende Mitarbeiter der Reichsbank. Denn da wird gerade die Erweiterung der Reichsbank eingeweiht. Das ist da, wo das Auswärtige Amt heute steht und die Räume auch nutzt. Und das ist so ein Symbolbild, finde ich, wie die maßgeblichen Akteure zunächst mal politisch-bürokratischer Art dort zusammenkommen, um die Weichen für die entscheidenden Dinge, nämlich der Geldpolitik, zu stellen. Und später muss Hjalmar Schacht dann auch einsehen, dass er sich völlig strategisch vertan hat, indem das Reichsbankdirektorium dann 38, 39 auf einen Schlag entlassen wird, nachdem sie eine Denkschrift nochmal erlassen hatten gegen den hochinflationären Kurs, den Hitler beschritten hatte. Also dieses Bild können Sie sich vorstellen, und ich adressiere dann als nächstes die Lenkung der Unternehmen und die Pervertierung des Rechts. Und das geht darauf, zielt darauf ab, dass ich zwei Themen bringe, und das könnten wir hier gleich mal aufschreiben. Und zwar zeichnet den extremen Etatismus in wirtschaftlicher Hinsicht meines Erachtens aus, dass er kein Planungssozialismus ist, sondern eine Organisationswirtschaft. Und dazu gilt es zu unterscheiden zwischen einem institutionellen Organisationsbegriff und einem instrumentellen oder funktionalen. Das sind nämlich Organisation und Organisieren. Warum unterscheide ich das? Die Nationalsozialisten verstehen es, so etwas wie Imperien der Macht oder Konzerne der Macht zu bilden, mit denen sie anfangen, eine Parallelstruktur über die Wirtschaft zu legen. Denken Sie an den Reichsnährstand, an die Deutsche Arbeitsfront, an den Vierjahresplan ab 1936, auch mit Errichtung der Hermann-Göring-Werke und weiteren Organisationen, später erst zu dieser Zeit wenig entwickelt die SS-Wirtschaft. Da entstehen unter der Führung eines karriereheißen Ideologen komplette Teile der Wirtschaft, die dort zusammengefasst werden. Nicht schnittfrei und nicht konkurrenzfrei, im Gegenteil, diese Imperien belauern sich und versuchen, sich Zuständigkeiten abzujagen. Aber diese Form der Organisation, auch in der Industrie durch die Organisation der Reichsgruppe Industrie, bildet eine Organisationsstruktur, bei der Organisationen, begriffen als Institutionen, anfangen, die Wirtschaft zu strukturieren. Sie haben nicht mehr einfach nur Unternehmen, sondern Unternehmen sind eingebunden in größere organisatorische Gebilde, an deren Spitze jemand steht, und der versucht dann, mehr oder minder erfolglos oder erfolgreich, diese Tätigkeiten dort zu organisieren. Und in der Landwirtschaft ist das beispielsweise nicht nur die Erzeugung der landwirtschaftlichen Produkte, sondern auch der Handel und Verarbeitungsdinge. Und dann streiten sich diese nationalsozialistischen Konzerne der Macht gewissermaßen um die Zuständigkeiten. Da gibt es unglaublich viele Reibungskämpfe und Verluste. Also das ist die eine Form, mit der die Wirtschaft umstrukturiert wird. Und dabei muss man noch sagen, dass zahlreiche Lenkungsmaßnahmen übernommen werden aus der Weimarer Wirtschaft. Die Weimarer Wirtschaft war ja in ihrer Endphase insbesondere keineswegs eine freie Marktwirtschaft, sondern es gab einen Preiskommissar, die Zentralbank gab es, die relativ liberal strukturiert war. Es gab zahlreiche Institutionen und Eingriffe in die Wirtschaft, sodass also eine schon bereits stark vermachtete Wirtschaft mit allen möglichen Programmen zur vermeintlichen Ankurbelung der Wirtschaft von den Nationalsozialisten diese Programme fortgeführt werden konnten und diese Institutionen auch weitergeführt wurden. Also das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Und dann gibt es diese Organisationen, die gebildet werden und die im Laufe der Zeit immer stärker verdichtet werden. Und dann gibt es das Zweite, nämlich das Organisieren. Das Organisieren heißt, dass die Nationalsozialisten tatsächlich anfangen, einzelne Aspekte des wirtschaftlichen Prozesses nach ihren Maßgaben zu gestalten. Dazu gehören die Kriegswirtschaft. Es wird also unterschieden in kriegswichtige Unternehmen und nicht kriegswichtige Unternehmen. Die kriegswichtigen Unternehmen werden begünstigt bei der Rohstoff- und Arbeitskräftevergabe und die anderen Unternehmen nicht. Sie haben dann gezielte Lenkungsmaßnahmen mit 1936, Preis- und Lohnstopp, das heißt, die Preise sind außer Kraft gesetzt, auch die Preise für das Angebot und die Nachfrage nach Arbeit. Dann kommt das, was ich Ihnen gerade über den italienischen Faschismus in seiner wirtschaftlichen Steuerung des Arbeitsmarktes erzählt habe. Genau das machen die Nationalsozialisten auch. Die führen auch diese Bücher ein, dann können sie nicht mehr ihren Arbeitsplatz wechseln, sondern brauchen die Zustimmung. Etwas ganz Entscheidendes, was dabei noch eine Rolle spielt, ist, dass das Recht total pervertiert wird. Und das gilt nicht nur in politischer Hinsicht, sondern das gilt eben auch in wirtschaftlicher Hinsicht. In politischer Hinsicht sind so Schlagworte mit einer Veränderung des Rechts bei Ihnen sehr geläufig. Ich rufe in Erinnerung Reichstagsbrandverordnung, Ermächtigungsgesetz, Nürnberger Gesetze. Die revolutionäre, anders kann man es nicht bezeichnen, Veränderung der Wirtschaftsverfassung erfolgt durch eine Flut von Gesetzen. Und die sind auch in gut zugänglichen Bänden dokumentiert. Und ermöglichen umfassende Kontrollen und Interventionen in den Wirtschaftsablauf. Und innerhalb von einem Jahr, von September 1933 bis September 1934, gibt es Generalermächtigungen ähnelnde Gesetze für den Agrar- und den Finanzsektor, die gewerbliche Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Außenwirtschaft, die alle mit nationalsozialistischen Lenkungsansprüchen überzogen werden. Das ist aber nicht alles. Es geht noch weiter. Vor 1936 geht es bereits los, dass eine Auf- und Umwertung des Wirtschaftsstrafrechts stattfindet. Und da werden von den Nationalsozialisten unbestimmte Rechtsbegriffe, Generalklauseln und sogenannte Gemeinwohlformeln in die bestehende Rechtsordnung eingebracht und diese damit aufgeweicht und so formbar gemacht, dass sowohl zielgerichtetes Handeln möglich ist, aber auch Willkürneuregelungen auf nahezu allen Gebieten des Wirtschaftssystems und da können die Rechtskraft erlangen. Das ist diese Komponente, die ich mit dem Organisieren beschreibe. Da ist das Wirtschaftsstrafrecht und die Veränderung des Wirtschaftsrechts ein wichtiges organisatorisches Mittel. Ein Beispiel. Die Nationalsozialisten machten natürlich reichlich Gebrauch von diesem Instrument, zum Beispiel durch die Regulierung des Wettbewerbs mittels einer politischen Wertung der Generalklausel des Paragraphs 1 UWG, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und über das Gesetz für die Wirtschaftswerbung. Ferner durch die Festschreibung des Führerprinzips, durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit am 20. Januar 1934, das im Übrigen die Unternehmer zu Betriebsführern und die Arbeitnehmer, das wissen Sie vielleicht auch, zur Gefolgschaft machten. Die hatten also die Befehle ihrer Führer auszuführen und das hatte eine völlig andere Qualität als die Anordnungen, wenn sie einen Arbeitsvertrag geschlossen haben. Diese Maßnahmen ermöglichten eine völlig andere und weitreichende Personalpolitik. Schließlich erwähne ich an dieser Stelle noch das Zwangskartellgesetz vom 15. August 1933, das dem Reichswirtschaftsminister ein wirtschaftspolitisches Instrument in die Hand gab, um die Privatwirtschaft bis in die Betriebe hinein auf Rüstungserfordernisse neu zu justieren. Durchführungsverordnungen legten zum Beispiel der Papier-, Jute- und Faserindustrie wichtige Erzeugungs- und Investitionsbeschränkungen auf, exemplarisch für die Zunahme des Kartellierungsgrades in der Grundstoff- und Investitionsgüterindustrie ist die Zwangskartellierung von Schwachstromlampen produzierenden Unternehmen. Und mit solchen kleinteiligen Aspekten beschäftigten sich die Lenker. Und hier haben sie wiederum einen maßgeblichen Unterschied in den Koordinationsverfahren, weil hier top-down organisiert wird. Es wird nicht vorgegeben, was, wie viel, in welcher Menge und Qualität von wem produziert werden soll. Aber es wird vorgegeben, was Priorität hat, wer das machen darf und wer die Rohstoffe und Arbeitskräfte dafür bekommt und wer das nicht bekommt. Und damit erzeugen sie natürlich einen erheblichen Anpassungsdruck. Zugleich ist diese Durchgriffsfähigkeit nicht in dem Maße praktiziert worden, wie hier dieses Potenzial dargestellt wurde gerade von mir, sondern das hat sehr, sehr unterschiedliches Kontinuum an Eingriffen gegeben. Und das reichte eben von punktuellen Verstaatlichungen von Unternehmen, die sehr, sehr selten nur waren, bis hin zu Druck ausüben dieser Zuteilungs-, Organisationswirtschaft und anderen Aspekten, die eine Sphäre aufgebaut haben, bei der Unternehmen einerseits den Druck bekommen haben, beim Regime mitzuwirken und mitzuarbeiten, andererseits die auch privilegiert worden sind, weil sie hervorragende staatliche Aufträge bekommen haben, die lange Zeit sicher erschienen. Und in Kriegszeiten, in der ersten Phase, erschien das auch so, als wäre das alles noch bezahlbar. Und als sich das dann ändert, beginnt das ja dann mit den Denkschriften auch unter Erhard, eine Abkehr und auch eine Abkehr der Großindustriellen, die sich dann Gedanken machen, wie es nach dem Krieg weitergehen soll. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, und der ist ebenfalls zeitlos und übergreifend und betrifft sowohl den extremen Etatismus als auch etatistische Formen, die milderer Form sind. Sie bekommen in so einer Wirtschaft eine Hierarchisierung und eine Zentralisierung. Das heißt, sie haben einerseits Big Government, einen großen, starken, aufgeblähten, mächtigen, durchgriffsharten Staatsführung oder ein Regime. Und auf der anderen Seite haben sie als Ansprechpartner, weil das in so einer hierarchischen Steuerung gar nicht andere Organisation gar nicht anders möglich ist, haben sie Großunternehmen, große Institutionen, entweder Konzerne, zum Beispiel IG Farben, die es ja schon vorher gegeben hat, oder andere Großunternehmen, die begünstigt werden, wo es Kartellierungen und Zusammenlegungen gibt, weil hier natürlich die Ansprechpartner auch viel einfacher sind als in einer Marktwirtschaft, in der es im Wettbewerb ein Ringen von vielen verschiedenen Unternehmern und unternehmerischen Aktivitäten gibt. Die Folge von dieser Hierarchisierung und Zentralisierung sind dann völlig andere ein völlig anderes Koordinationsprinzip, was sich in den Vordergrund schiebt. Und dieses Koordinationsprinzip beschreibe ich mit Machtkämpfen. Das heißt, das Erlangen von politischem Einfluss, das Erlangen von Zuständigkeiten, das Erlangen von Rohstoffen und Arbeitskräften, die ich für die Erfüllung meiner Tätigkeiten in einem Unternehmen beispielsweise brauche, geschieht nicht mehr dadurch, dass ich bessere Angebote mache, indem ich einen attraktiveren Arbeitsplatz anbiete oder das einfachste Mittel ist eigentlich, dass ich die Löhne und Gehälter erhöhe. Nein, es geschieht dadurch, dass ja in dieser Zuteilungs- und Organisationswirtschaft nun um politischen Einfluss gebuhlt wird. Und das ist ein Prinzip, das man natürlich aus der Menschheit gar nicht hinausbekommt. Das Streben nach Macht ist allumfänglich und zeitlos. Aber es wird zu einem wesentlichen Prinzip, wie wirtschaftliche Aktivitäten koordiniert und wie Entscheidungen herbeigeführt werden. Und dabei setzt sich nicht der leistungsfähigste und das beste Produkt durch, sondern derjenige, der am besten machtpolitisch spielen kann. Und damit kriegen sie auch ganz andere Player in Italien und im Dritten Reich, die nach oben aufsteigen, nämlich diejenigen, die machtpolitisch versiert sind, die sich den ganzen Tag mit machtpolitischen Gefechten, Strategien auseinandersetzen und dort große Kompetenzen erworben haben. Das sind nicht die Erfindungsunternehmer, die die Rolle anführen oder diejenigen, die bekannt sind dafür, dass sie ihr Unternehmen besonders gut führen. Ja, Sie würden da auch einen Chart sehen, wo militärische Führer insbesondere nebeneinander spielen und stehen. Und da gibt es auch eine Systematik, die ich aufzeige. Das kann man nach einem, nicht nach der Spieltheorie, aber nach einem Muster, wie Spiele ablaufen, kann man das ganz gut darstellen. Nun habe ich erwähnt die Nationalsozialisten. Ich habe ein bisschen angetippt den Militärbereich. Den könnte man, wenn man die Organisationen aufzeigt, auch da hätte ich einen Chart, das kann ich aber nicht alles anzeichnen hier. Da gibt es mindestens drei Bereiche. Da haben Sie diesen Militärbereich mit seinen Organisationen und den ganzen Beschaffungsämtern im Militär. Dann haben Sie die private Wirtschaft noch, Reichsgruppe Industrie und anderen Dingen. Und dann haben Sie diesen NS-Block, Reichsnährstand und andere. Und Wenn wir uns diesen Bereich betrachten, dann fehlt noch ein Bereich, der für diese bürokratische Organisationswirtschaft erforderlich ist. Wenn Sie bei Bürokratie sind, dann sind Sie relativ schnell beim Staat. Das gibt es natürlich auch bei den Konzernen. Aber die Ministerialbürokratie hat ihren konzeptionellen und praktischen Teil beim Übergang zur Diktatur geleistet und hat zum Funktionieren des NS-Regimes als Teil der Exekutive beigetragen. Und es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die sich mit den großen Ressorts, mit den wichtigsten Ministerien beschäftigen und dort wesentliche Arbeiten vorgelegt haben, zum Teil noch weiter forschen. Es gibt eine fünfbändige Reihe beispielsweise zum Reichsfinanzministerium. Und dort wird sehr anschaulich in einem Band dargestellt von Stefanie Middendorf, Macht der Ausnahme, Reichsfinanzministerium und Staatlichkeit 1919 bis 1945. Akademische Arbeit, muss man so ein bisschen auch in den Text und zwischen den Text sozusagen hineinsteigen. Die beschäftigt sich insbesondere mit dem Mythos der technokratischen Selbstbeschreibung. Also, dass das reine Fachministerien gewesen wären, die eigentlich gar nichts mit dem NS-Regime zu tun hatten und eigentlich nur ihre Arbeit gemacht haben. Und das zeigt sie unter anderem daran auf, dass die Staatsvorstellungen der Beamtenschaft und die Regierungstechniken des ministeriellen Apparats keineswegs neutral waren, schon ab 1930 zunehmend radikal und das Finanzministerium im Nationalsozialismus an Verbrechen mitgewirkt hat, wie auch andere Bände der Reihe ausführlich darstellen, Ausplünderung der Juden, Ausbeutung besetzter Länder, zum Beispiel Polen, Vermögensraub von sogenannten Reichsfeinden. Und diese Untersuchung des Finanzministeriums von Stefanie Middendorf zeigt facettenreich auf, wie sich dieser Ausnahmezustand in das bürokratische Handeln eingeschlichen hat. Eine gleichsam übliche Selbstermächtigung wurde und die Staatsvorstellung auch der Beamten verändert hat. Die praktizierten Staatstechniken bildeten eine Melange aus Formalität und Informalität, aus Machtpolitik und Manipulation. Und zusammengenommen haben sie die Bürokratenpraxis geprägt, wie das ausführlich untersuchte Beispiel der Haushaltspolitik zeigt, die nämlich mit der Programmierung eines Ausnahmezustandes gewissermaßen ohne die Formen einhalten zu müssen, regelmäßig schon in der Weimarer Zeit praktiziert wurde und das sozusagen zur Grundlage, zur selbstverständlichen Grundlage späteren Gebarens wurde. Und die Beamtenschaft wähnte sich selbst in einer Art Ausnahmezustand auf dem, so wörtlich, Kriegspfad gegen zahlungsunwürdige Bürger, gegen Beamtenhetze und bei materieller Benachteiligung und internen Konflikten. Wenn man sich nun einen Summenstrich zieht, dann stellen Sie sich jetzt ein graues Chart vor mit einem Zitat von Alan Millward, der bereits in den 70er Jahren darauf abzielte, dass der Nationalsozialismus weder kapitalistisch noch sozialistisch gewesen sei, sondern in einer eigenen Form etwas gefunden hat, das ihm entsprach. Und er erwähnt dabei auch das Wort, dass die Nationalsozialisten umfangreich organisiert hätten. Und dieses Zitat ist mir irgendwann über den Weg gelaufen und ich habe gedacht, ist das nur ein Zufall oder steckt da mehr dahinter? Auf jeden Fall passt es sehr gut. Die Lehren möchte ich jetzt hier nicht bringen, die ich in dem Buch in einem weiteren Kapitel zusammenfasse. Was ich noch bringen könnte, wäre ein Raster. Und zwar, wenn man jetzt versucht, nachdem Sie das als Ordnungsperspektive wahrgenommen haben, hoffentlich, wenn man jetzt versucht aufzumachen, rein schematisch mal ganz einfach, wo liegen Unterschiede zu bestehenden Typen? Dann kann man das wie folgt probieren. Kommt gleich. Ich arbeite noch intensiv. Also, Vier-Felder-Matrix, ganz einfach. Wir haben einmal Eigentum, privat und staatlich. Und wir haben dann die Koordination. Dezentral oder zentral, die müssten eigentlich nebeneinander stehen. So, mal gucken, ob das aufgeht. privates Eigentum und dezentrale Koordination, Marktwirtschaft. Oder auch Kapitalismus. Privates Eigentum und zentrale oder hierarchische, müsste es eigentlich heißen, hierarchische Koordination, das wäre Faschismus. Staatliches Eigentum und hierarchische Koordination wäre Sozialismus. Und das kenne ich nicht. Staatliches Eigentum und private Koordination, das geht nicht. Ja? Ah ja, ist richtig. Danke. Gut aufgepasst, ich kann meins selber nicht mehr lesen. Da gehört das Fragezeichen rein, wobei das Fragezeichen nicht entscheidend ist. Ja? Also Eigentum und Koordination, privat-staatlich und Koordination dezentral oder hierarchisch, müsste es eigentlich heißen. Ja. Okay. Zu den Lehren, Eroberung in rasender Geschwindigkeit, Eliten, Staatsbürger, Unternehmer und Bevölkerung bilden keine jeweils einzelne und auch nicht zusammen eine hinreichende Gruppe, um diese Transformation aufzuhalten. Die Herrschaft über die Wirtschaft ist die Herrschaft über das Leben und die Transformation der Wirtschaft erfolgt durch Bürokratisierung. Weil es nicht so schön aussieht und jetzt der neue Abschnitt kommt, blätter ich um. Und wir kommen zum Heute, zum Jetzt. Da war die Ausgangsfrage zunächst, führt die Entwicklung zum Sozialismus? Und ich hatte Thomas Mayer ja zitiert, der der Auffassung war, dass dieser bürokratische Sozialismus eine bereits sich vollziehende Entwicklung sei. Und er ist keineswegs der Einzige. Ich habe ihn genommen, weil ich ihn schätze und weil ich dachte, es ist mal ganz gut, jemanden, den man schätzt, auch zu zitieren und sich da ein bisschen abzuarbeiten. Meine Ansicht ist, dass wir nicht auf dem Weg in den Sozialismus sind. Und dazu gilt es sich eigentlich ganz in Ruhe noch einmal, das kann ich Sie nur zu ermuntern, sich mit dem Bürokratie, mit der Bürokratie oder dem Bürokratismus zu beschäftigen. Weil Bürokratie ein eigenes Koordinationsverfahren ist, was vollkommen anders funktioniert, als das eine freie Gesellschaft tut oder auch eine freie Marktwirtschaft tut. Ich kann das an dieser Stelle nicht, kann ich jetzt nicht praktizieren, das können wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen ausführen. Ich nenne Ihnen nur mal ein Buch, was verfügbar ist und was ich zeitlos gut finde. Ludwig von Mises, Die Bürokratie, Bureaucracy, 1944 bei Yale University Press erschienen, als er einige wenige Jahre in die USA emigriert war. Warum finde ich das gut? Das gibt es auf Deutsch und Sie können es sich, glaube ich, als PDF runterladen. Es ist zeitlos, es ist fair und es versucht, Bürokratie sowohl in Unternehmen als auch im Staat zu charakterisieren und das Wesen von Bürokratie darzustellen. Und es geht überhaupt nicht darum, Bürokratie zu verdammen. Für Bürokratie gibt es eine Notwendigkeit. Staatsaufgaben können nicht auf dieselbe Art und Weise erledigt werden, wie das bei einer Marktwirtschaft der Fall ist, wo Unternehmen diese Leistungen erbringen. Manches kann man privatisieren, aber die Organisationsweise, wenn Sie Rechtsmaßstäbe durchsetzen, brauche ich jetzt hier nicht alles erklären, wenn Sie Verwaltungsvorgänge haben, kann nicht dieselbe sein, wie auf Märkten das der Fall ist. Da wird also das sehr gut erklärt und Sie finden ungeheuer zeitlos, finde ich, dargestellt, wesentliche Prinzipien auch der Personalpolitik beispielsweise dort dargestellt. Deshalb kann ich Sie dazu nur ermuntern, wir können da sonst später noch drauf einsteigen. Wenn man dies als Koordinationsmechanismus begreift und gleichzeitig heutzutage jeden Tag, ich würde sagen, wenn Sie Nachrichten verfolgen und Zeitungen lesen wahrscheinlich, wenn Sie den ganzen Tag lesen, 12 Stunden lang, mindestens einmal, aber wahrscheinlich 12 Mal pro Stunde, kriegen Sie das Wort Bürokratieproblem mit. Dann richtet sich das in der Regel auf die Probleme, die durch den Aufwand von Gesetzen, Verordnungen und so etwas entsteht und die Kosten, die damit verbunden sind. Was nicht thematisiert wird, ist, dass das ein ganz anderes Koordinationsverfahren ist. Dieses Koordinationsverfahren funktioniert nicht wie ein Markt, sondern es funktioniert hierarchisch und man arbeitet mit Gesetzen und mit Geld. Und diese Art und Weise ist ein fundamental anderer Steuerungsmechanismus und unsere Gründerväter, Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Ludwig Erhard und viele andere, die würden sich dagegen verwehren, dass diese Überlagerung durch Bürokratie irgendetwas mit Neo- oder Ordoliberalismus zu tun hat. Die würden es nicht in Frage stellen, dass das notwendig ist, aber in der Staatssphäre und nicht dort, wo Unternehmen auf Märkten tätig sind. Und diese Überlagerung in der Koordination durch bürokratische Regelung und Steuerung bis ins Detail, bis hin zu Innovationsclustern, die staatlicherseits gebildet werden, ist eben etwas grundsätzlich anderes, als das marktwirtschaftliche Belange sind. Insofern bin ich nicht der Auffassung, dass wir in den Weg in den Sozialismus beschreiten, aber dass man nicht übersehen kann, dass man Scale und Scope, also Ausmaß und Intensität der Bürokratie als eine Art schleichende Verstaatlichung von Wirtschaft und Gesellschaft vielleicht begreifen könnte. Und diese andere Form der Koordination betrifft sowohl die Wirtschaft als auch die Gesellschaft. Das Problem bei Bürokratie im Unterschied zu Märkten ist ein fundamentales. Märkte sind komplexe dynamische Systeme. Und komplexe dynamische Systeme können Sie nicht hierarchisch steuern oder verwalten. Bei Bürokratie können Sie mit komplizierten Dingen umgehen. Und auch da tut sich Bürokratie manchmal schwer. Aber komplexe dynamische Systeme, die mehr sind als die Summe der Teile, kann man durch Bürokratie nicht bearbeiten. Also gibt es nur die Möglichkeit, das entweder zu belassen oder aber, wenn Sie nur zwei Typen bilden, das zu übernehmen und darin vor, also sozusagen diese bürokratische Organisation darüber zu legen. Und das haben wir in den Fallstudien sehen können, wie diese bürokratische Organisation sukzessive die freie Marktwirtschaft verdrängt. Ein essentielles Problem dabei, und wenn ich schon von Mises spreche, dann darf ich als klassischer Liberaler natürlich Hayek nicht vergessen. Und da gibt es einen Schlüsselaufsatz von 1945, The Use of Knowledge in Society, ist auch auf Deutsch übersetzt. Dort wird beschrieben, wie in einer Gesellschaft und in einer Wirtschaft Wissen entsteht und koordiniert wird. Und zwar bei einer freien Koordination. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eine Bürokratie ausmacht. Entscheidender Punkt dabei ist, dass das Expertenwissen von Bürokraten hoch sein können. Die können sehr fachkundig sein, die können Experten und Meister in ihrem Fachgebiet sein. Aber ihr Wissen reicht nicht ansatzweise aus, um komplexe Dynamiken insgesamt abzudecken, weil das Hunderte, Tausende, Millionen Menschen machen, die Informationen generieren, die ganz klein sind und die dann miteinander koordiniert werden. Also, es handelt sich um einen kategorialen Fehler und komplexe Systeme lassen sich nicht steuern. Ich möchte zum Schluss noch diesen personalen Faktor ansprechen. Und zwar deshalb, weil ich gerade versucht habe, den Punkt stark zu machen, dass Bürokratie nicht nur etwas von Regelungsausmaß und Intensität etwas damit zu tun hat, sondern eben auch eine Überlagerung und Durchdringung wirtschaftlicher Aktivitäten mit einem unpassenden Ansatz der Koordination bedeutet. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu und das ist der personale Faktor. Wenn Sie sich die beiden Fallstudien angucken, dann nehmen Sie etwas wahr, der Begriff kommt eigentlich aus einer anderen Zeit, aber passt ganz gut. Das ist der Hofstaat. Und wenn man das Gebaren dieses Hofstaats und auch des modernen Hofstaats in Behörden oder Unternehmen sich anschaut, vielleicht selber auch erlebt hat, einen Blick hinter die Kulissen wagt oder sich intensiv informiert, dann stößt man da auf eine Reihe von Eigenheiten. So gibt es für den Hofstaat eine Reihe von eigenen Regeln. Leistung, Eignung und Befähigung sind die Kriterien, die häufig vom Hofstaat zwar hochgehalten werden, aber Zugehörigkeit durch Anerkennen und Verkörpern der Spielregeln, ferner Connections, Präsenz und Inszenierung sind essentiell. Erinnern Sie sich daran, dass ich erwähnt hatte, dass machtpolitische Koordinationsmechanismen und die Erfahrungen über machtpolitische Fähigkeiten zu besitzen, versiert zu sein, entscheidend geworden sind, um in der hierarchischen und zunehmend hierarchisch strukturierten Wirtschaft und Gesellschaft nach oben zu kommen und dass diese Leute natürlich dann auch, die darin viele Fähigkeiten entwickelt haben, nach oben kommen. Der Hofstaat hat und hatte gegenüber Leistungsträgern einen enormen Vorteil. Die Hofstaatler nutzten die Masse der Zeit für Machtpolitik, für das Netzwerken und für Schachzüge zu Machtzwecken. Henry Mintzberg, einer der renommiertesten Management-Theoretiker, hat bereits 1990 aufgezeigt, dass Top-Manager den Großteil ihrer Arbeitszeit mit interner Machtpolitik verbringen, während ihr strategisches Planen weitgehend Folklore ist. Folglich können sachorientierte Leistungsträger, die Ideen haben und Innovationen schaffen, schon zeitlich nicht mit den Hofstaatlern mithalten. Problematisch wird es, sobald der Hofstaat Alternativen sabotiert. Das kann passieren, weil der Hofstaat in operative Bereiche vordringt und Innovatoren als Gefahr für das Mittelmaß von Minderleistern und Maximalinszenierern gesehen werden und diese ausgeschaltet werden müssen. Insbesondere in hierarchischen Organisationen wird Bossing oder Mobbing befördert, was sich auch in der Diskreditierung leistungsstarker einzelner Personen und ganzer Teams äußern kann, die als Bedrohung wahrgenommen werden. Die Ausbreitung des Hofstaats kann eine exponentielle Form annehmen, dann wird alles andere sklerotisiert. Die Logik der Bürokratie ist die der Organisation und die kann zum Bürokratismus führen und eben Sklerose verursachen. Und Ordnung ist zumindest in den marktwirtschaftlichen und liberalen Vorstellungen ein ganz anderer Begriff als der der Organisation. Und ich vermute, in dem konservativen Bereich gibt es auch die substanziellen Unterschiede. In der konsequenten Zeitenwende stellt man heutzutage fest, dass alte Rezepte nicht mehr so richtig funktionieren. Und wir haben ja schon einige Änderungen erlebt. Bonner Republik, Berliner Republik, seit der Finanzkrise eine grundlegende Änderung und eine starke Bürokratisierung. Und Geld und Gesetze generieren eben keine Wohlfahrt. Und zugleich scheint es in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas und des Westens kaum jemanden zu geben, der diesen gordischen Knoten zerschlagen kann. Die Bürokratie wird ja mit jedem Versuch, Bürokratie abzubauen, gefühlt und vielfach messbar intensiver. Die Regulierungen werden immer detaillierter, verknäulter, potenzieren sich in ihrer Wirkung. Das lähmt, sorgt für Abneigung und Wut, Widerstand, Protest und zwar in den Bürokratien selbst, die nämlich selbst darunter leiden. Wenn wir uns also mit zwei vielleicht Leitsätzen zum Schluss beschäftigen wollen, dann könnte man das flott formuliert so sagen. Bevor man den Gürtel enger schnallen kann, muss der Hofstaat geschrumpft werden. Sie müssen halt erst fitter werden und können dann den Gürtel enger schnallen und nicht sich die Luft abschnüren und dann versuchen, dünner zu werden. Also, bevor man den Gürtel enger schnallen kann, muss erst der Staat fitter werden. Und in liberaler Perspektive, das ist mir zum Schluss nochmal wichtig, ist die entscheidende Frage nicht, wer herrscht. Und das gilt auch für die aktuellen Wahlen in den USA. Natürlich ist bedeutsam, wer gewählt wird. Aber die eigentliche Frage ist nicht, wer herrscht, sondern weniger Herrschaft und mehr Gestaltungsräume für Bürger und Unternehmen. Und das ist genau das Gegenteil von Bürokratismus und extremen Etatismus in Aktion. Damit wäre ich am Ende und könnte Ihnen nur noch eine kleine Zeichnung bieten, weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich als Liberaler weder links und rechts stehe. Das ist das klassische Spektrum, in dem wir uns bewegen und in dem wir tagtäglich auch immer verortet werden. Links, rechts, links, rechts, das sei das Problem. Das sei zu weit rechts, das sei zu weit links. Das ist ein Kontinuum, da kann man sich trefflich drüber streiten. Interessant wird es aber erst, wenn man eine andere Achse noch aufmacht. Jetzt kommt das, was ich schon vorausnehmend auf das andere Chart geschrieben hatte. Dezentral und unten kommt hierarchisch. Ich könnte auch natürlich mit Staat und Freiheit argumentieren, aber ich finde diese Aspekte hierarchisch und dezentral wesentlich. Und wenn Sie jetzt den extremen Etatismus einzeichnen, dann landen Sie hier unten, könnten dafür auch Rot benutzen. Und dann wähle ich für klassisch liberal Grün. Ja, ist doch die Farbe der Hoffnung, oder? Also, das wäre sozusagen die Auflösung, warum klassisch Liberale sich nicht einfach nur auf dem Links-Rechts-Schema verorten lassen. Und was ich als Anregung mitgeben möchte, wenn Sie eine weitere Dimension aufspannen, dann sind Sie aus diesem ewigen Links-Rechts-Gezerre raus. Sie können natürlich da auch bleiben, dann würden sich die Liberalen in der Mitte positionieren, dann können Sie das hin und her schieben, aber es macht natürlich weitaus mehr Freude und ist auch erhellender, wenn Sie so etwas aufspannen. Das soll es gewesen sein. Ich bitte meine Zeichenkünste zu entschuldigen oder zu loben oder zu genießen, wie auch immer Sie das möchten, und stehe jetzt für Fragen gerne zur Verfügung und danke Ihnen, dass Sie so lange aufmerksam geblieben sind. Applaus